Herzlich willkommen bei der Sendung Ahora di Criolla. Immer am Sonntag von 10 Uhr bis 11 Uhr und am Dienstag und Donnerstag von 20 Uhr bis 21 Uhr. In dieser 13. Ausgabe gibt es den ersten und zweiten Teil der Geschichte Die Mumie. Gilou und Thor machen eine grausige Entdeckung in den Bergen der Insel Fogo. Musikalisch starten wir mit dem Afro-Cuban Jazz Project. Die Band besteht seit 2019, ist vor allem in Deutschland aktiv und hat sich insbesondere in der Berliner Live-Szene etabliert. Und jetzt zum ersten Teil der Geschichte, die Mumie.
Wie wär's, wenn du den Ball auch mal abgibst? Du rennst einfach nach vorne, da stehen dann drei Rote und weg ist der Ball. Nach dem verlorenen Spiel gegen die U17 von La Garissa war To ziemlich genervt. An wen denn abgeben? Läuft ja keiner mit. Gilo war auch nicht gerade bester Laune. Dann musst du eben mal langsamer machen. Nicht alle sind so schnell wie du. Die beiden Jungen saßen auf der Mauer am Spielfeldrand des Sportplatzes von Cabiesa do Monte und sahen dem Spiel der U12 zu, das gerade begonnen hatte. Hier spielten Jungen und Mädchen noch gemischt und einige barfuß. Das allein hielt sie schon in Bewegung, denn zum Stehenbleiben war der von der gnadenlosen Sonne aufgeheizte Betonboden zu heiß. To wohnte zusammen mit seinen Eltern und Schwester Sonja in einem Haus direkt neben dem Sportplatz. Gilo bei seiner Tante Dieter in einem kleinen Haus 3 Kilometer weiter bergauf in Richtung Ashada Fora. Die beiden Jungen kannten sich seit der Schola Primaria. Unzertrennlich wäre übertrieben, aber sie verbrachten viel Freizeit gemeinsam. Und im Liceu, dem Gymnasium der Inselhauptstadt São Felipe, saßen sie nebeneinander. Auch Tante Dieter verbrachte viel Zeit im Liceu, oder besser gesagt am Liceu. Jeden Morgen um 6.50 Uhr stiegen sie und Gilo in den Toyota Hiace von Nelito, der für den öffentlichen Nahverkehr zuständig war. Tante Dieter hatte ihren Korb mit Süßigkeiten dabei, den sie auf dem Kopf trug, als wäre er dort angewachsen. Außerdem einen Schemel und die Frigobox mit Wassereis in kleinen Plastikbeuteln und 3 Geschmacksrichtungen zum Auslutschen. Der Kleinbus hatte seine Kapazitätsgrenze hinsichtlich der Anzahl der Passagiere zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich überschritten, was jedoch niemanden interessierte. Um 6.55 Uhr stieg dann To an der Haltestelle Cabiesa do Monte zu und es folgten noch weitere Schüler, die die Scuola Secundaria Dr. Teixeira de Sousa, wie das Liceo offiziell hieß, pünktlich erreichen wollten. Die Passagiere unterhielten sich sehr angeregt und da man nicht nur das Gespräch der anderen, sondern auch noch das Motorgeräusch übertönen musste, war der Geräuschpegel beträchtlich. Natürlich wussten alle, was sich in dem Korb von Tante Dieter verbarg, auch wenn er mit einem gut verknoteten Tuch bedeckt war. Und Gilo zögerte nicht, auf jede Hand zu hauen, die dem Korb zu nahe kam. Am Liceo angekommen, ergoss sich der Strom der Schüler, einschließlich Gilo und To, zunächst auf die Straße und dann ins Innere der Schule. Nur Dieter setzte sich den Korb auf den Kopf, ergriff Frigobox und Schemel und ging zur Nordseite der Schulmauer. Dort war sie vor der Sonne geschützt, setzte sich auf den Schemel, stellte die Frigobox mit dem Wassereis neben sich und löste die Knoten des karierten Tuches, das den Inhalt des Korbes vor begehrlichen Blicken geschützt hatte. Der Arbeitstag konnte beginnen. To und Gilo saßen also am Spielfeldrand des Polyvalente von Cabiesa do Monte und diskutierten ihre Niederlage gegen die U17 von La Garissa. Und dann sagte Gilo: Tante Dieter hat gestern von der Höhle Gongong erzählt. Sie ist ja gar nicht weit weg von uns. Räuber sollen dort gelebt haben und von da haben sie ihre Raubzüge gestartet und die Morgados um Gold und Schmuck erleichtert. Ist schon lange her, mindestens 100 Jahre oder so. Die Morgados waren die Großgrundbesitzer, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts riesige Ländereien besaßen und die Insel mehr oder weniger unter sich aufgeteilt hatten. Und es waren nicht nur Weiße. Manche Morgados hatten sich so in eine ihrer schwarzen Sklavinnen verliebt, dass sie diese heirateten. Deren farbige Kinder, meistens waren es Erstgeborene, wurden dann die rechtmäßigen Erben des ganzen Besitzes. Und das Regiment dieser schwarzen Morgados soll im Vergleich zu dem der Weißen deutlich brutaler gewesen sein, heißt es. Von der Höhle habe ich auch schon gehört. Warst du mal da? Fragte To. Nein, aber in der Nähe. Ich war mal mit Inferno und seinen Ziegen da und er hat mir den Eingang gezeigt. Inferno? To sah Gilo fragend an. Eigentlich Fernando, aber weil er so viel säuft, nennen ihn alle Inferno. Stell dir mal vor, wir finden da noch was. Vielleicht wurden die Banditen ja geschnappt und die Beute liegt noch in der Höhle. To wiegte den Kopf. Die Polizei wird da bestimmt alles durchsucht haben. Glaub ich nicht. Tante Dieter sagt, es ist ein verwunschener Ort. Und vor 100 Jahren waren die Leute total abergläubisch. Da ist keiner reingegangen. Dann sollten wir das auch nicht machen. Bist du auch abergläubisch? Na, weiß nicht. Wir müssen ja nicht weit reingehen, nur mal gucken, meinte Gilo. Also bis zur Höhle komme ich mit, aber reingehen tue ich nicht. Okay, kommst du am Samstagmittag zu mir hoch? Fragte Gilo. Nach der Kirche? Bis zur Höhle ist es höchstens eine Stunde. Okay. To und seine Familie gehörten der Adventistengemeinde an und der Kirchgang am Samstag um 9.30 Uhr war selbstverständlich. Aber jetzt im Mai war es noch bis 7:30 hell, also genügend Zeit für einen kleinen Ausflug. To sagte nach dem Mittagessen, er wolle noch mal zu Gilo gehen und ihm bei Mathe helfen. Von der Wanderung zur Höhle erzählte er nichts. Nach einer halben Stunde kam To bei seinem Freund an und begrüßte Tante Dieter. Die hatte gerade den Saft von Tambarina und Calabacera in kleine Plastikbeutel gefüllt, die sie dann am Montag als Fresquinhos für 20 Escudos das Stück vor dem Liceo in São Felipe verkaufen würde. To war wie immer von den ärmlichen Verhältnissen erschüttert, in denen Gilo lebte. Das Haus bestand aus zwei Zimmern und war eigentlich noch immer im Rohbau. Nur eines der beiden Zimmer war verputzt. Die Deckenbalken waren aus Carapato, dem Stamm der Rizinuspflanze, die überall in der Ribeira wuchs, und das Holz war für diesen Zweck eigentlich völlig ungeeignet. Viel zu weich und es verrottete schnell. Das Dach bestand aus den Blechen von aufgeschnittenen Ölfässern. Es gab keine Glasfenster, nur hölzerne Fensterläden, vor denen sich die Gardinen aus leichtem Stoff bei jedem Windzug bauschten. Und es gab weder ein Badezimmer noch eine Toilette, nur ein Rohr mit einem Wasserhahn, das vor dem Haus aus der Erde ragte. Gekocht wurde ebenfalls vor dem Haus über einer offenen, gemauerten Feuerstelle mit einem Abzug aus Blech oder, wenn das Brennholz ausgegangen war, auf einem Gasbrenner, der direkt auf die Gasflasche geschraubt war. Immerhin, das Haus war seit einigen Jahren an die öffentliche Strom- und Wasserversorgung angeschlossen. In dem größeren Raum stand ein Kühlschrank und ein Fernsehgerät. Und eine nackte Glühbirne baumelte von der Decke. Tante Dieter hatte dort ihr Bett, Gilo schlief in dem kleinen Raum nebenan. Tante Dieter war gerade dabei, den Karmann über der Feuerstelle aufzuhängen. Der Karmann ist ein ausgehöhlter Kürbis, der zur Herstellung von Shibati verwendet wird. Zuerst wird ein Pfund Butter im Dreibein bei einem kleinen Feuer zum Schmelzen gebracht und dann werden ein paar Handvoll grobes Meersalz, Knoblauch und Lorbeerblätter hinzugefügt. Nach einiger Zeit wird das Salz wieder abgeschöpft, auf einem Stück Stoff ausgebreitet, abgekühlt und getrocknet. Danach kommt es in den Karmann, der ein paar Tage im Rauch über der Feuerstelle baumelt. Dann ist das Shibati fertig. Mit Shibati zu würzen ist das Nonplusultra der kapverdischen Küche und das Geheimnis einer wirklich gelungenen Cachupa. Die moderne Hausfrau benutzt heutzutage allerdings Knorr. Gilo wurde ungeduldig. To, lass uns losgehen. Aber seid vorsichtig, sagte Tante Dieter mit besorgter Miene. Die Höhle ist nicht geheuer. Räuber gibt es wohl keine mehr. Aber Onkel Balter hat mir mal erzählt, er hätte gehört, dass da zwei Frauen reingegangen sind, von denen man niemals wieder was gehört hat. Das muss vor mehr als 30 Jahren gewesen sein. Onkel Balter ist ja 1995 nach Brockton ausgewandert. Ich kann ihn mal fragen, ob er noch was darüber weiß. Er antwortet auf WhatsApp. Onkel Balter war der Vater von Gilos Mutter. Diese war vor 10 Jahren vom Gesundheitsamt São Felipe nach Lissabon evakuiert worden. Sie hatte einen Gehirntumor, der weder auf Fogo noch in der Hauptstadt Praia behandelt werden konnte. Die Operation in Lissabon soll erfolgreich gewesen sein. Aber das war auch das Letzte, was man von Gilos Mutter gehört hat. Nach der Entlassung aus dem Hospital Santa Maria war sie wie vom Erdboden verschluckt. Gilos Vater Max lebte zu dieser Zeit in Mosteiros und hatte dort eine Frau und 3 Kinder. Die Familie war nicht bereit, den Fehltritt Gilo aufzunehmen. Und so war er bei Tante Dieter gelandet. Aber immerhin zahlte Max jeden Monat 3.000 Escudos an Dieter. Jedenfalls meistens. Gilo und To traten auf die Straße und gingen ein paar Meter abwärts. Kurz bevor sie rechts abbiegen wollten, kam Carlito von unten angeschnauft. Carlito war klein und dick und niemand wurde aus ihm schlau. Einige hielten ihn für einen Freigeist, andere für einfältig. Er redete oft wirres Zeug, so schien es jedenfalls. Aber irgendwie lag auch immer eine Wahrheit in seinen Worten und manche trauten ihm sogar hellseherische Fähigkeiten zu. Auf jeden Fall war er ständig auf Achse und beobachtete alles und jeden. Und er tauchte immer überraschend auf. Besonders, wenn irgendwo gekocht wurde. Das konnte er offenbar über Kilometer riechen. Dann setzte er sich so lange vor die Tür, bis den Leuten nichts anderes übrig blieb, als ihm auch einen Teller anzubieten. »Na Jungs, wieder hinter Mädchen her?« keuchte Carlito. »Und du? Hast du wohl schon lange hinter dir?« entgegnete Gilo schlagfertig. »Mal im Ernst, Carlito«, sagte To, »wir wollen zur Höhle da oben. Weißt du was darüber?« »Ja, der Gongong«, sagte Carlito gedehnt. »Er lebt im hinteren Teil, wo die Höhle zum Vulkan führt. Ein gefährlicher Bursche. 2 Frauen waren vor einiger Zeit mal drin.« Forscherinnen aus Frankreich. Wahrscheinlich sind sie zu weit gegangen und haben den Gongong getroffen. Sie sind nie wieder rausgekommen. Auch Gno Pinchoro konnte ihnen wohl nicht helfen. Gno Pinchoro? Nyo Pinchoru, der gute Geist der Tschadisch Calderisch. Er beschützt aber nur die Leute aus der Tscha und warnt sie vor Unheil. Gegen Gongon ist er machtlos. Die Tscha war der große Krater im Zentrum der Insel, eingeschlossen von hohen Felswänden der Bordeira, die den Kraterboden um 1000 Meter überragten. Im Krater thronte der fast 3000 Meter hohe Vulkan Pico do Fogo. Carlito blickte gedankenverloren zur Bordeira empor. Der Anblick von Gongon muss schrecklich sein. Er ist riesig und hat Haare wie ein Affe und die Augen sprühen Feuer. Er ist der Padrão der Vulkanhexen, die oben am Kraterrand leben. Im Dezember trifft er sich mit seinen Bruxas in der Höhle, dann sollte man sie auf keinen Fall betreten. Aber gefährlich ist es immer. Man weiß ja nicht, wo er gerade ist. Und was ist mit den Räubern, wollte Gilo wissen. Tja, die waren irgendwann verschwunden. Vielleicht sind sie mit ihrer Beute einfach abgehauen. Aber vielleicht ist ja auch was anderes passiert. Die Polizei hat sie jedenfalls nicht gekriegt. Wie seid ihr eigentlich auf die Höhle gekommen? Fragte Carlito. Niemand redet darüber. Tante Dieter hat davon erzählt, sagte Gilo. Das hätte sie mal besser nicht machen sollen. Der erste Teil des Weges zur Höhle Gongon war ein Ziegenpfad vorbei an einem alten Gemäuer, das vor langer Zeit mal ein kleiner Bauernhof gewesen war und längst aufgegeben wurde. Dann verlor sich der Pfad auf einem Plateau. Jetzt ging es nur noch querfeldein weiter. Aber Gilo erinnerte sich an ein paar markante Stellen. Nach 50 Minuten kamen die Jungen zu einer ziemlich steilen Wand. Der Aufstieg bestand aus losem Sand mit ein paar eingesprengten größeren Steinen. Ganz oben stand auf einer Felsnase eine zerzauste Akazie, die sich ihre Kraft aus einer Felsspalte holte, in die sie ihre Wurzeln versenkt hatte. Da müssen wir rauf. Hinter dem Gestrüpp ist der Eingang, sagte Gilo. Kurz darauf standen die beiden etwas außer Atem vor einem etwa mannshohen Loch im Fels. Na, denn viel Spaß, ich warte hier, sagte To. Wie viel Saft hat denn dein Handy noch? Da drinnen ist doch sowieso kein Empfang. Ich meine wegen der Lampe. Ach so, entgegnete Gilo. 73%. Gilo stapfte los und schaltete die Lampe an seinem Handy ein. Er musste sich kurz bücken, um unter einem Felsüberhang hindurchzukommen, aber dann erweiterte sich die Höhle wieder und war etwa 3 Meter hoch. Der Boden war voller Schotter, aber eben und das Gehen war einfach. Eigentlich war es auch keine Höhle, mehr ein Tunnel. Gilo ging etwa 100 Meter, überlegte es sich dann aber anders und kehrte nochmal zurück. To, es ist wirklich total easy, nun komm schon. To seufzte und setzte sich dann aber in Bewegung. Nach ein paar Minuten versperrte ein größerer Felsbrocken den Weg. Daneben öffnete sich eine schmale Spalte, die ins Dunkel führte. Der Hauptgang schien sich aber hinter dem Felsen weiter fortzusetzen. Gilo kletterte über den Felsen hinweg und wollte schon weitergehen, da hörte er To hinter sich fluchen. Er richtete den Schein der Handylampe auf den Felsen und sah To auf dem Bauch liegen. Er war von dem Fels abgerutscht und hatte einen Flipflop verloren. Ich glaube, ich habe mir meinen Fuß verknackst. So ein Mist. Gilo reichte To die Hand und half ihm auf. Gott sei Dank war To's Handy unbeschädigt und der Fuß offenbar auch. Na, geht's? Ja, ist nicht so schlimm. Aber mir reicht's, ich gehe zurück. Wo ist der verdammte Flipflop? Die beiden suchten den Boden mit ihren Handys ab. Guck mal, was ist das denn da? Sagte Gilo. To bückte sich und hob einen länglichen Gegenstand auf. Ein altes Messer, total verrostet. Er reichte es Gilo. Ist doch interessant, nehme ich mal mit. Gilo schob das Messer in die Hosentasche. Und hier ist auch dein Flipflop. Also, ich hau jetzt ab, sagte To. Gilo erinnerte sich, dass er mal gehört hatte, man sollte Wanderungen in den Bergen niemals alleine machen. Und wahrscheinlich galt das auch für Höhlen. Also folgte er To zum Ausgang.
É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. A noite que ele não veio foi, foi de tristeza pra mim. Saveiro voltou sozinho. Triste noite foi pra mim. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Saveiro partiu de noite, foi, madrugada não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. É doce morrer no mar, ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Nas ondas verdes do mar, meu bem, ele se foi afogar. Fez sua cama de novo no colo de Iemanjá. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar.
Cesaria Evora. Und weiter geht's mit dem zweiten Teil der Abenteuer von Gilo und To. Eine Stunde später waren sie wieder im Haus von Tante Dieter. Na, wie war's? Räuber getroffen? Oder wenigstens ein paar goldene Ohrringe für Tante Dieter gefunden? Gilo und To erzählten von der Höhle und dass man darin ganz bequem gehen könne. Sie seien aber nur ein paar hundert Meter weit gegangen. Carlito hat gesagt, dass die Höhle bis weit unter die Char reicht. Carlito?« fragte Tante Dieter verwundert. Darauf erzählten die beiden Jungen von ihrer Begegnung mit Carlito und den unglaublichen Geschichten, die er zum Besten gegeben hatte. »Tja, viele hier halten das für wahr, und ich bin mir auch nicht sicher, ob das alles nur Märchen sind«, sagte Tante Dieter nachdenklich. Als Gilo am Montag aus der Schule kam, lag das Messer, das er in der Höhle gefunden hatte, auf dem wackeligen Küchentisch. »Habe ich in deiner Hose gefunden. Wo hast du das denn her?« »Ach, habe ich ganz vergessen zu erzählen. Das haben wir in der Höhle gefunden, wo To vom Felsen abgerutscht ist.« Tante Dieter untersuchte das Messer genauer. Es hatte einen Holzgriff, die Klinge war verrostet, etwas verbogen und nur 5 Zentimeter lang. »Ein typisches Hirtenmesser. Aber wie kommt das in die Höhle?« »Kein Hirte treibt sich da rum. Und in dieser Höhle schon gar nicht«, sagte Tante Dieter. »Schau mal, hier ist was eingeritzt. RXM. Vielleicht die Anfangsbuchstaben von einem Namen.« »Aber mit X?« sagte Gilo, »ich kenne keinen Namen mit X.« »Vielleicht soll es ja auch R plus M heißen. Ronaldo Miranda oder so.« »Ja«, sagte Tante Dieter, »kann sein.« »Guck mal hier, das Messer aus der Höhle.« Gilo stand in der großen Pause mit To zusammen auf dem Schulhof. »Da ist was eingeritzt. RXM oder R plus M.« Tante Dieter meint, das sind Anfangsbuchstaben von einem Namen. Wem das wohl gehört hat? Wahrscheinlich lag es schon ewig da. »Gib mal her«, sagte To. »Ich zeige das meinem Vater. Der beschäftigt sich mit solchen Sachen.« Tos Vater Se war Lehrer an der Scuola Basica zwischen Cabeza do Monte und Cisterno und tatsächlich hatte er ein Hobby, die Geschichte der Insel Fogo. Er sammelte alles, was er an Büchern oder Schriften zu diesem Thema in die Finger bekommen konnte und notierte die Berichte der Velinius, der Alten aus der Nachbarschaft. Se drehte das Messer zwischen seinen Fingern hin und her. »Wirklich interessant. Wo habt ihr das denn gefunden?« To erzählte die Geschichte von der Höhlenbesichtigung und merkte zu spät, dass er sich gerade um Kopf und Kragen redete. Er hatte beim Abschied am Samstag gesagt, er wolle Gilo bei Mathe helfen. Und nun hatte er gerade zugegeben, dass sie am Nachmittag in der Höhle waren. Seinem Vater war das auch nicht entgangen. »Und da in der Höhle habt ihr dann Mathe gemacht.« Vater Se sah To streng an, aber das Messer fesselte seine Aufmerksamkeit so sehr, dass er sich jetzt mit der kleinen Lüge seines Sohnes nicht auseinandersetzen wollte. »Ich muss mal was nachgucken.« »RXM. X. Vielleicht Xavier«, murmelte er. Se wühlte in einem Ordner mit der Aufschrift »Genealogia Teixeira Mendes« und verglich verschiedene Seiten miteinander. Inzwischen war auch seine Frau Carla aus der Küche ins Wohnzimmer gekommen und schaute ihrem Mann über die Schulter. »Mein Großvater«, also dein Urgroßvater, war ein Mendes, Domingo Mendes. Er ist 2021 gestorben. Du erinnerst dich bestimmt noch. Wir waren auf seiner Beerdigung in Covafigueira. Er ist 76 Jahre alt geworden. Und seine Mutter Augusta? Se raschelte wieder mit den Papieren. Seine Mutter Augusta hat hier in Cabeza do Monte gelebt. Aber weiter oben, dieses Haus gab es ja noch gar nicht. Sie ist hier auch gestorben, das war 1947 in der Hungersnot, mit 24 Jahren. Da war ihr Sohn Domingo erst 3 Jahre alt. Aber der hat überlebt. Und Augustas Vater? Se fischte noch einen anderen Ordner aus dem Regal und blätterte darin. Ihr Vater wurde auch hier geboren und getauft 1905. Und er hieß, Se studierte ein Blatt mit handschriftlichen Notizen. Und er hieß Ricardo Xavier Mendes, genannt Rico, mein Ur-Urgroßvater. RXM, sagten Carla und To wie aus einem Mund. Ja, sagte Se. Er war wohl freier Ziegenhirte. Das heißt, die Ziegen, die er hütete, gehörten keinem Morgado, sondern ihm selber. Aber wie kommt sein Messer in die Höhle? Überlegte Carla. Früher waren die Leute doch viel abergläubischer als heute. Er ist bestimmt nicht freiwillig in die Höhle gegangen. Viel zu viel Angst vor Gong Gong. Ich habe hier noch eine Notiz gemacht, sagte Se. Dieser Rico ist 1948 einfach verschwunden, hat sich scheinbar in Luft aufgelöst. Es gab auch eine Suchaktion der Polizei aus São Felipe, aber man hat ihn nicht gefunden, weder lebendig noch tot. Das letzte Lebenszeichen stand von einem Eduardo de Ribeiro. Der war Paniador de Pugueira, also er hat Purgiernüsse gesammelt und an die Morgados verkauft. Und dieser Eduardo hat bei der Polizei zu Protokoll gegeben, dass er Rico oberhalb von Cisterno getroffen und ihm 15 Ziegen abgekauft hat. Rico soll dann mit den restlichen Ziegen weiter Richtung Achadafora gegangen sein. Jahrelang kein Regen, sagte Carla. Deshalb sind die Hirten immer weiter nach oben gezogen, um morgens wenigstens etwas Tau zu finden für sich und die Tiere und vielleicht auch noch etwas trockenes Gras. Viele Ziegen sind gestorben oder mussten geschlachtet werden. Und wegen dem großen Krieg sind auch keine Fässer mehr aus den Staaten gekommen. Es müssen schreckliche Zeiten gewesen sein. Tatsächlich erhielten viele Familien traditionell einmal im Jahr per Seefracht ein Bidon von Verwandten aus den USA. Diese Fässer enthielten hauptsächlich unverderbliche Lebensmittel wie Reis oder getrocknete Bohnen, Stoffe und Bekleidung. Aber wegen der deutschen U-Boot-Blockade im Zweiten Weltkrieg waren die Transporte praktisch zum Erliegen gekommen. Für die Versorgung der Kapverden war das eine Katastrophe. Und viele Menschen sind ihr zum Opfer gefallen. Erst 1948 liefen die Transporte langsam wieder an. Der Segelschoner Ernestina war einer der ersten, der die Route nach dem Großen Krieg wieder aufnahm. Nicht nur Tiere sind gestorben, warf Se ein. Viele Leute, auch hier in Cabeça do Monte, sind in diesen Jahren ums Leben gekommen. Die Zisternen waren leer, die Vorräte waren aufgebraucht, die Felder bestanden nur noch aus Staub, die Menschen waren völlig entkräftet, sind morgens einfach nicht mehr aufgestanden und einen Tag später waren sie tot. Deshalb wurde das Verschwinden eines Menschen auch nicht groß beachtet. Der Tod war einfach überall. To lag noch lange wach. Die drastischen Schilderungen seines Vaters hatten ihn ziemlich mitgenommen. Und wie kam das Messer in die Höhle? Könnten Tiere es da hineingeschleppt haben? Ziemlich unwahrscheinlich. Oder Rico war doch in der Höhle gewesen und hatte das Messer dort verloren. Vielleicht hatte er gedacht, in der Höhle Wasser zu finden. Diese Hoffnung konnte stärker gewesen sein als die Angst vor Gong Gong. Spät fiel To in einen unruhigen Schlaf. Am nächsten Tag berichtete To seinem Freund von den vielen neuen Erkenntnissen, die er von seinem Vater erhalten hatte. Ein Ziegenhirte hier aus der Gegend hat das Messer verloren, sagte Gilo. Und du bist auch noch mit ihm verwandt. Das ist schon verrückt. Aber was wollte er in der Höhle? Vielleicht war er ja auch hinter dem Schatz der Banditen her. Und nach einer Pause: Wir sollten unbedingt noch mal in die Höhle und genauer nachsehen. Ja, okay, aber mit Taschenlampe und Turnschuhen. Ich habe keine Turnschuhe, entgegnete Gilo. Zu Hause erzählte Gilo seiner Tante von den neuen Erkenntnissen, die der Vater von To herausgefunden hatte. Und dieser Rico ist tatsächlich ein Ur-Urgroßvater von To. Hat er eine eigene Ziegenherde? Die hat er an einen Eduardo verkauft und ist dann einfach verschwunden, 1949. Und dieser Eduardo hieß genauso wie wir, de Ribeiro. Vielleicht sind wir ja auch mit ihm verwandt. Ja, sagte Tante Dieter, das kann gut sein. Ich spreche mal mit Onkel Balta in Brockton. Der kennt sich gut aus mit unserer Familie. Aber woher weiß Tos Vater das alles? Geschichte ist sein Hobby. Er hat sogar die Vermisstenanzeige von dem Ururgroßvater. Dieses Mal musste To nicht überredet werden. Auch seine Neugierde war geweckt. Und außerdem kannten sie ja nun die Höhle Gongon schon. Jedenfalls bis zu dem großen Felsen. To tauchte bei Gilo am Samstag um 9 Uhr auf und eine Stunde später standen sie am Höhleneingang. To hatte von seinem Vater eine kräftige Taschenlampe erhalten und die Ermahnung, keine Risiken einzugehen. Gilo ist ja ein netter Kerl, hatte er gesagt, aber er ist auch chaotisch. Lass dich nicht auf verrückte Ideen ein. Sie gingen langsam in der Höhle voran und leuchteten die Wände und den Boden ab. Irgendetwas Auffälliges fanden sie aber nicht. Der Boden war eben und es gab auch keine nennenswerten Steigungen. Nach ungefähr 5 Minuten kamen sie an dem großen Felsbrocken an und hier leuchteten sie den Boden besonders gründlich ab. Aber es gab nichts Besonderes. Dann leuchtete To in die Felsspalte neben dem Fels. Dort lag ein länglicher Felsen, die ihnen zugewandte Seite geformt wie zwei menschliche Füße, und auch der Rest ähnelte verblüffend einem menschlichen Körper, der halb auf der Seite lag. Gilo ging noch etwas näher und To leuchtete. Die Erkenntnis traf beide gleichzeitig wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Es war ein menschlicher Körper. Gilo machte einen hastigen Schritt zurück und stieß gegen To, der mit offenem Mund wie erstarrt dastand. Gilo fand als erster die Sprache wieder. »Ob das der Ziegenhirte ist?« »Ich habe noch nie einen Toten gesehen, Gilo«, flüsterte To. »Ich auch nicht«, entgegnete Gilo, der sich schnell von dem ersten Schrecken erholt hatte. »Gib mir mal das Licht.« Dann zwängte er sich durch den Spalt, darauf achtend, den Körper nicht zu berühren. Gilo richtete den Lichtkegel auf den Körper. Die Beine der Gestalt waren leicht angewinkelt und die Arme umschlossen einen fußballgroßen Stein vor dem Gesicht, fast als wolle er ihn umarmen. Ein grober Baumwollumhang hüllte den Oberkörper ein, steif und von einer dicken Staubschicht überzogen. Darunter eine einfache Hose, deren Stoff morsch wirkte, als könne er jeden Moment ebenfalls zu Staub zerfallen. Die Bekleidung lag so eng am Körper an, als befänden sich unter dem Stoff nichts als Knochen. Die nackten Füße wirkten ebenfalls wie mit Pergamentpapier bespannte Gebeine. Dann leuchtete Gilo auf das Gesicht der Gestalt und sein Magen krampfte sich zusammen. Es wirkte wie eine Skulptur aus dunkelbraunem Leder. Die Haut war so straff über die Knochen gezogen, dass man jede Kontur des Schädels, aus dem ein paar Haarbüschel ragten, erkennen konnte. Die Augenhöhlen waren tiefe, schwarze Krater und der Mund stand einen Spalt weit offen. Die Lippen hatten sich zurückgezogen und entblößten die Zähne zu einem fratzenhaften Grinsen. Und über allem lag eine feine Schicht graubraunen Staubes. »Gilo, lass uns weg hier«, bat To von hinten. »Einen Moment noch.« Gilo hatte einen kleinen Stoffbeutel neben dem Kopf der Leiche entdeckt, der an einem Band befestigt war, das um den Hals des Toten hing. Es kostete ihn größte Überwindung, aber dann siegte die Neugierde. Gilo zog den Stoff an der Oberkante auseinander. Die Naht riss auf und er schüttete den Inhalt auf den staubigen Boden. Vor ihm lagen einige Samen, die er nicht kannte, ein Rosenkranz aus Holzperlen, ein vielfach gefalteter Zettel, ein Amulett mit einem Bild der heiligen Jungfrau und eine kleine Blechdose. Den Zettel und die Blechdose stopfte Gilo in seine Hosentasche. Die anderen Dinge tat er zurück in den Beutel. »Nun komm schon, das hier ist kein guter Ort, wir müssen hier weg.« To war immer unbehaglicher zumute. Gilo stand auf, drückte sich wieder durch den Felsspalt und dann traten beide den Rückweg an. Eine Stunde später saßen Gilo und To auf der Holzbank vor dem Haus von Tante Dieter. »Und? Habt ihr Fotos gemacht?« Die beiden Jungen schauten sich an. »Nein, darauf sind wir gar nicht gekommen«, antwortete Gilo. »Und was machen wir jetzt?«, fragte To. Tante Dieter, der sie alles erzählt hatten, strich sich über die Schürze. »Na, wenn man eine Leiche findet, meldet man das der Polizei.« »Ja, kannst du da mal anrufen, Tante Dieter?«, fragte Gilo. Tante Dieter suchte die Nummer von der Polizeistation São Felipe auf ihrem Handy und unterhielt sich ein paar Minuten mit jemandem. Sie musste alles zweimal wiederholen, aber dann hatte der Beamte wohl verstanden, um was es ging. »Keiner von denen kennt die Höhle Gongon«, sagte Tante Dieter. »Sie schicken morgen um 10 zwei Funktionarios vorbei, um die Sache aufzunehmen. Denen müsst ihr dann die Stelle zeigen.« »Hier, guck mal, Tante Dieter«, sagte Gilo. »Das habe ich in dem Beutel gefunden, den er um den Hals getragen hat.« Gilo holte den gefalteten Zettel und die kleine Tabakdose aus seiner Hosentasche und legte sie auf die Bank. Zuerst öffnete er die Dose. Darin befand sich eine kleine Schachtel aus Holzfurnier. Das aufgeklebte Etikett zeigte eine Sonne und die Aufschrift »Phosphorus de Seguranza«, Sicherheitszündhölzer. Im Inneren der Schachtel lagen 8 dieser Zündhölzer mit einem dunkelbraunen Kopf, deren Besitz 1947 auf einen gewissen Wohlstand schließen ließ. Dann entfaltete Gilo vorsichtig den Zettel, an dessen Faltstellen das Papier schon auseinanderfiel. Es handelte sich um einen amtlichen Vordruck, der handschriftlich ausgefüllt war. Die Schrift war bräunlich und verblichen, aber noch lesbar. Das Dokument trug die Überschrift Certidão de Óbito, war also ein Totenschein. Bescheinigt wurde der Tod von Augusta Amália Neves Mendes am 14. Tage des Monats Februar im Jahre 1947. »Mein Vater hat Augusta Mendes erwähnt«, sagte To. »Ich glaube, sie war die Mutter von meinem Urgroßvater Domingo, der vor ein paar Jahren in Cova Figueira beerdigt wurde. Sie ist bloß 24 Jahre alt geworden und in Cabeça do Monte während der großen Hungersnot gestorben. Domingo ist dann wohl bei Verwandten aufgewachsen.« »Guck mal hier«, Dieter deutete auf ein paar Zeilen weiter unten. Da wird der Vater der Toten genannt, Ricardo Xavier Mendes. Er hat den Totenschein seiner Tochter bei sich getragen. Oh, meu Deus! Alle drei schauten sich betroffen an. Plötzlich hatte sie die weit zurückliegende Vergangenheit mit voller Wucht getroffen. To, immer noch ziemlich mitgenommen von den Ereignissen des Tages, verabschiedete sich und ging nach Hause. Se und Carla schauten ihren Sohn erst erwartungsvoll und dann besorgt an, als sie seinen bekümmerten Gesichtsausdruck sahen. »Junge, was ist passiert?« fragte Carla. To schluckte. »Wir haben eine Leiche gefunden, da wo das Messer lag.« Und dann erzählte er die ganze Geschichte, ab und zu unterbrochen von Se, der alles wie immer ganz genau wissen wollte. Da geht Rico in eine Höhle, obwohl er davor eine Heidenangst hat, zwängt sich durch eine Felsspalte und stirbt. So kann es ja wohl nicht gewesen sein. Se lehnte sich auf dem Sofa zurück und dachte nach. Vielleicht war er schon tot und jemand hat ihn dorthin gebracht, um die Leiche zu verstecken. Und dabei ist das Messer aus seiner Tasche gefallen. Vielleicht wurde er ja sogar umgebracht. »Seh, so etwas solltest du nicht sagen«, flüsterte Carla erschrocken. »Auf jeden Fall müssen wir die Polizei verständigen«, sagte Seh. »Tante Dieter hat das schon gemacht. Sie kommen morgen und wollen sich das ansehen.«
Yeah.
In dieser 13. Ausgabe der Sendung Aora di Criolla hörten Sie die beiden ersten Teile der Abenteuer von Gilo und To. Die Geschichte hat insgesamt 4 Teile und die Teile 3 und 4 gibt es in der 14. Ausgabe nach dem Monatswechsel.